Ein freundliches Moin aus dem Norden und herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast Ihrer Besamex Versandapotheke. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Lars. Wir sind die Moderatoren dieses Podcasts und lassen hier für Sie regelmäßig unsere pharmazeutischen Kollegen und Kolleginnen zu spannenden Gesundheitsthemen zu Wort kommen. Hey! Ich darf hier heute am Mikrofon Charlotte begrüßen. Sie arbeitet bei uns in der Kundenberatung und ist pharmazeutisch-technische Assistentin. Hallo.
Hallo Lars.
Hallo. Sie hat heute das Thema Adipositas im Gepäck.
Bevor es weitergeht, hier eine Triggerwarnung. Wenn ihr Probleme mit dem Thema Essstörungen oder psychischen Erkrankungen habt, dann hört euch diese Folge bitte nicht an oder holt euch jemanden dazu, dem ihr vertraut.
Also bevor ich jetzt versuche, das irgendwie zu erklären, gebe ich doch gleich die erste Frage an dich. Was bedeutet Adipositas?
Adipositas ist ein altlateinischer Begriff, der übersetzt wird mit starkem oder krankhaftem Übergewicht. Aber im normalen Volksmund kann man auch einfach Fettleibigkeit oder Fettsucht sagen.
Also ich habe im Vorwege ein bisschen recherchiert und habe ganz schnell zu dem Thema erstaunliche Zahlen gefunden. 2/3 der Männer und die Hälfte der Frauen, die fallen bereits in den Bereich Übergewicht. Jetzt ist aber adipös noch was anderes. Das heißt, immerhin 25% aller, also Männer und Frauen, fallen in Deutschland in den Bereich adipös. Ab wann spricht man von Adipositas?
Das klingt jetzt erstmal nach erschreckend hohen Zahlen. Das liegt daran, dass man schon bei einem BMI von über 25 als übergewichtig gilt und ab einem Wert von über 30 dann wirklich als adipös. Und dann wird noch in unterschiedliche Schweregrade unterteilt. Grad 2 fängt bei 35 und Grad 3 bei 40 an.
Also ich bin mir sicher, dass viele die Buchstaben BMI schon einmal gehört haben. Du kannst uns sicherlich kurz sagen, was BMI heißt und wie man es berechnet.
BMI, das ist der sogenannte Body Mass Index. Und der wird ausgerechnet, indem man das Körpergewicht in Kilogramm durch die Körpergröße in Quadratmetern teilt. Den auszurechnen empfiehlt sich allerdings nur, wenn es dafür einen medizinischen Grund gibt, weil man sich sonst schnell verrückt macht. Als grobe Orientierung kann man von der eigenen Körpergröße den Meter weglassen und die Zahl plus minus 5 Kilo ist dann gesundheitlich völlig unbedenklich.
Also entweder die eigenen Kilos durch Meter im Quadrat, also bei mir wären es dann irgendwie 1,8 im Quadrat, wer das schneller haben möchte, der sagt einfach, ich nehme meinen Meter weg und da plus minus, dann habe ich die richtigen Kilos. Das ist doch gut, da kann man sich ja schnell dran orientieren. Und wie kommt man in den Bereich Adipositas?
Starkes Übergewicht kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Die Veranlagung und der Stoffwechsel und auch der Hormonhaushalt sind ganz wichtige Faktoren. Es kann aber auch durch Schicksalsschläge oder psychische Störungen, zum Beispiel eine Essstörung, entstehen, aus der dann Adipositas resultiert.
Wenn du jetzt Essstörung sagst, dann denke ich in erster Linie an Bulimie. Also durch viel Essen oder Heißhungerattacken in Kombination mit der Angst, dadurch dick zu werden, dieses Essen wieder loszuwerden. Sind denn essgestörte Menschen nicht eher zu dünn als zu dick?
Das ist tatsächlich ein weit verbreiteter Irrtum. Also es ist normal, dass man zuerst daran denkt, wenn man das hört, weil es eben gesellschaftlich viel verbreiteter ist.
Magst du beschreiben, was diese anderen Essstörungen sind?
Da gibt es zum Beispiel das sogenannte Grasen. Das bedeutet, dass man den ganzen Tag über unkontrolliert kleine Mengen isst, statt geregelter Mahlzeiten. Meistens ist das dann Süßkram oder Fastfood. Beides sättigt nicht lange und hält den Blutzuckerspiegel oben, wodurch Abnehmen so gut wie unmöglich wird. Bedenklicher ist dann noch das Binge-Eating-Syndrom. Dabei trainiert man sich so weit, dass man vor anderen normal bis sehr wenig isst. Dafür, wenn man allein ist, umso mehr. Portionen, die für einen erwachsenen Mann oder für eine erwachsene Frau viel zu viel sind, werden normal und das Sättigungsgefühl ist irgendwann gestört oder weg.
Und was ist daran so gefährlich?
Die Betroffenen nehmen sich oft ganz anders wahr als ihr Umfeld. Das gestörte Essverhalten wird damit dann alltäglich und wird gar nicht mehr reflektiert. Und das Essen wird oft schnell zum Ersatz für unterdrückte Emotionen oder als Trostspender oder auch zur Selbstbelohnung genutzt. Es kann allerdings auch so extreme Formen annehmen, dass man sich mit Essensentzug oder Überessen bis hin zu extremen Übelkeit oder Erbrechen bestraft.
Und was kann passieren, wenn man das nicht behandelt?
Unter anderem ist man für viele Krankheiten, die jeden Normalgewichtigen gar nicht so stark angreifen würden, viel anfälliger, weil der Körper hauptsächlich damit beschäftigt ist, den Alltag irgendwie zu meistern.
Kannst du mir und unseren Zuhörern vielleicht etwas genauer beschreiben, wie das ist?
Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung. Also dieses Übergewicht, dieses Extreme, belastet die Gelenke, die Lunge und das Herz. Man kann schon sagen, dass der ganze Organismus an sich damit überfordert ist, weil der Mensch einfach nicht dafür gemacht ist. Und Erkrankungen wie Asthma, Schlafapnoe, Diabetes und auch hormonelle Probleme bei Frauen werden mit jedem Kilo wahrscheinlicher. Bei Frauen kann es sogar zu unregelmäßigen Monatsblutungen kommen oder diese bleiben sogar ganz aus.
Du hast eingangs davon gesprochen, dass es sich um eine Krankheit handelt. Nun ist es nicht immer ganz einfach, eine Krankheit zu erkennen oder vor allem sich sie einzugestehen. Viele verbinden damit eine persönliche Niederlage. Das sollte doch niemals die Ausgangslage sein. Der Blick sollte immer nach vorne gerichtet sein und wir haben gerade in Deutschland viele Möglichkeiten, dass wir uns helfen lassen können. Wo kann man Hilfe finden?
Die Hilfe, die man auch wirklich annehmen sollte, findet man an ganz verschiedenen Stellen. Der erste Weg sollte einen immer zum Hausarzt führen, weil der einen schon am längsten kennt. Er kann einen dann bei dem Prozess unterstützen und einem auch helfen, sich an die richtigen Stellen zu wenden. Viele Kliniken in Deutschland haben eine Adipositas-Abteilung und die meisten Städte heutzutage auch Ernährungstherapie. Manche Kliniken haben alles in einem Haus. Je nachdem, wo die Ursache liegt, kann auch eine Psychotherapie begleitend sinnvoll sein, bevor man seine Ernährung und damit sein ganzes Leben umstellt.
Wir beide arbeiten in einer Apotheke und vor allem du bist in einer Position, in der du täglich auf solche Probleme angesprochen wirst. Also im Beratungsgespräch am Telefon. Aber dieses Thema ist zudem ein sehr persönliches Thema für dich. Magst du ein bisschen von dir erzählen?
Ja, gerne. Denn leider gilt das Thema Adipositas heutzutage oft als Tabuthema. Und gerade bei diesem Thema, wo man so viel Hilfe braucht und sich auch erstmal eingestehen muss, dass man diese Hilfe braucht, ist es wichtig, dass darüber gesprochen wird. Und ich möchte den Betroffenen meine Stimme geben und ihnen zeigen, dass sie damit eben nicht alleine sind. Denn das dachte ich am Anfang auch. Und ich habe mir deswegen dann letztes Jahr im Februar den Magen operativ verkleinern lassen, weil ich eben keinen anderen Ausweg mehr wusste.
Wie kam es zu dieser doch zugegebenermaßen extremen Entscheidung?
Das war in dem Moment tatsächlich einfach Zufall. Ich war jahrelang viel zu schwer und habe das einfach für mich nicht gesehen, nicht sehen wollen, nicht reflektiert, also nicht angenommen für mich. Und das muss man erstmal, an den Punkt muss man erstmal gelangen.
Das ist wahrscheinlich für viele die Schwierigkeit, sich dem wirklich bewusst zu werden.
Ja, das stimmt. Diese Schwierigkeit mit diesem sich das bewusst machen ist auf jeden Fall ein großer Faktor und eben auch, dass es noch ein Tabuthema ist. Und als meine Frauenärztin mir bei meiner jährlichen Routineuntersuchung gesagt hat, dass ich mich in den 10 Jahren, wo ich bei ihr schon in Behandlung bin, quasi verdoppelt habe, da hat irgendwas in meinem Kopf in dem Schockmoment Klick gemacht. Und dann war für mich klar, dass ich was tun muss.
Wir haben vorher darüber gesprochen, deshalb darf ich jetzt, ohne unhöflich zu sein, fragen, wie hoch war dein Gewicht vorher?
Das lag zu dem Zeitpunkt bei 140 Kilogramm, bei einer Körpergröße von 1,70 Meter. Und das ist auch nicht unhöflich, weil ich mit dem Thema ganz offen umgehen kann.
Genau, das haben wir ja vorher besprochen und deswegen habe ich mich diese Frage auch getraut.
Ja, das stimmt. Nach dem Gespräch mit meiner Ärztin habe ich mir dann ja, wie gesagt, Hilfe gesucht oder angefangen, mir Hilfe zu suchen. Habe mich erstmal online schlau gelesen und mir dann einen Termin für ein Erstgespräch in der Klinik mit so einer Adipositas-Abteilung geholt.
Und in diesem Gespräch ging es dann gleich um einen OP-Termin?
So einfach ist das Ganze zum Glück nicht. Das ist eine Entscheidung, die man wirklich erst nach reiflicher Überlegung treffen sollte. Und der Chirurg erfasst zuerst ausführlich den Krankheitsverlauf und bespricht auch die Möglichkeiten, die es gibt. Das heißt, ich wurde damals erstmal zur Ernährungsberatung geschickt. Uns war aber ganz schnell klar, dass das allein nicht ausreichen würde in meinem Fall.
Uns? In diesem Fall sind das der Ärzte-Team und du gemeinsam oder wie muss ich es vorstellen?
Genau, also der behandelnde Chirurg, der ja jahrelange Erfahrung hat mit solchen Operationen und eben auch weiß, was passiert, wenn man unvorbereitet operiert. Sprich, wenn man emotional nicht vorbereitet in so eine OP geht. Und man möchte natürlich erstmal versuchen, auf konventionellem Wege, zum Beispiel durch so eine Ernährungstherapie, das in den Griff zu bekommen. Und die Ernährungsberatung spricht dann auch mit dem Chirurgen darüber und spricht mit dem Hausarzt und dem Krankheitsverlauf, den es vorher gab. Wenn da zum Beispiel psychische Elemente noch mit reinspielen oder Medikamente, die genommen wurden und das alles zusammen wird dann eben berücksichtigt.
Das ist also keine einsame Entscheidung und schon gar nicht vom Patienten alleine. In guten Händen, könnte man fast sagen. Ne? Da gibt es also Kriterien, die erfüllt sein sollten, damit so eine OP auch angegangen werden kann. Was sind denn die Voraussetzungen für so eine OP?
Da gibt es verschiedene. Anfangen tut man mit dieser Ernährungstherapie von 6 Monaten, die man auch nachweisen muss. Mhm. Die muss man auch nicht komplett selber bezahlen. Das wird meistens von den Krankenkassen übernommen, wenn man dort anfragt. Und die Ernährungsberaterin, die kennen sich damit eben auch aus, weil das notwendig ist. Und man muss seine Beziehung zum Essen erstmal ändern oder herausfinden, wo diese ungesunde Beziehung zum Essen überhaupt herkommt. Zusätzlich zur Ernährungstherapie verlangen die Krankenkassen auch einen Nachweis, dass man in diesem halben Jahr auch Sport gemacht hat. Dass der Wille quasi da war, abzunehmen. Mein Arzt hat mir dafür damals zum Glück einen Attest ausgestellt. So durfte ich zu Hause Sport machen, weil es mir in der Öffentlichkeit extrem schwer fiel, wenn mich irgendwer gesehen hat oder ich das Gefühl hatte, mich könnte irgendjemand sehen, Sport zu machen, eben weil ich so dick war. Und dann hat man eine unglaublich hohe Hemmschwelle, weil man immer nur denkt, was könnten die anderen denken oder alle sagen irgendwas Gemeines oder tuscheln hinterm Rücken.
Das finde ich unheimlich wichtig und das ist, glaube ich, etwas, was vielen so geht.
Deswegen ist es auch so wichtig, dass der Hausarzt mit im Boot ist, weil der quasi einen allgemeinen Überblick hat und bei allen Themen, sei es jetzt so ein Attest für Sport in der Öffentlichkeit, was auch gilt vor der Krankenkasse. Also ich durfte damals auf meinem Hometrainer dann Sport machen oder eben, wenn nicht mehr so viel los war im Schwimmbad, aber eben auch für mich alleine. Oder eben auch Medikamente, die auch eine große Rolle spielen können. Das heißt, der Hausarzt kennt einen ja schon, also mich in dem Fall 10 Jahre und weiß alles. Also was ich mal genommen habe, was er mir mal verschrieben hat, was wir alles schon versucht haben, um da rauszukommen aus diesem Teufelskreis. Und wenn man dann von diesem Arzt des Vertrauens und auch noch von anderen Ärzten, zum Beispiel einem Hautarzt, weil es ja auch für den Körper und die Haut nicht einfach ist, so dick zu sein, und vom Frauenarzt, wie in meinem Fall, oder vielleicht vom Orthopäden, weil man schon Haltungsschäden hat vom Übergewicht. Wenn man von denen allen Atteste sammelt, dann hat man einen ganz großen Teil schon geschafft in diesem halben Jahr.
Habe ich das richtig verstanden, dass gewisse Medikamente auch kontraproduktiv sein könnten bei dieser Diagnose?
Genau, da gibt es verschiedene Mittel. Zum einen die vom Frauenarzt manchmal verschrieben werden, zum Beispiel Verhütungsmittel, oder aber auch eben von anderen Fachärzten, zum Beispiel Psychopharmaka. Die machen ganz viel im Kopf und können eben solche Prozesse auch behindern. Und es ist wichtig, dass man mit einem klaren Kopf in diese OP geht und genau weiß, worauf man sich einlässt und quasi medikamentenfrei reingeht. Mhm. Medikamente wie für den Blutdruck oder zum Beispiel Medikamente bei Diabetes, die kann man natürlich vorher nicht einfach absetzen. Aber man kann, wenn man Glück hat und genug abnimmt, die nach der OP weglassen.
Also ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Also man hat eine große Aufgabe vor sich.
Ja, und dafür muss man bereit sein und dann eben diesen Weg auch hoffentlich nicht alleine gehen oder sich eben jemanden dazu holen.
Ja, danke. Stark.
Dieser ganzen Prozess, den durchläuft man, weil der Kopf nicht mit operiert wird, weil ja nur am Magen operiert wird. Und wenn man darauf nicht vorbereitet ist, kann eben auch was schiefgehen.
Den Satz, weil der Kopf ja nicht mit operiert wird, empfinde ich als sehr, sehr wichtig. Also mit dem Körper passiert etwas, es wird von außen eingegriffen, allerdings gibt es keine Möglichkeit, dieses parallel begreifbar zu machen. Also der Kopf von alleine kriegt das nicht wirklich mit. Hattest du emotionale Unterstützung, um deinen Körper bei diesem ganzen Prozess mitzunehmen?
Ja, die hatte ich zum Glück. Mein gesamtes Umfeld war da sehr unterstützend und auch zu diesem Erstgespräch in der Klinik, wovor man furchtbaren Bammel hat, da ist eine meiner besten Freundinnen mit mir hingegangen, hat sich das alles in Ruhe angehört und hat ab dem Moment, wo mein Kopf schon abgeschaltet hatte, weil es mir zu viel war, zugehört, Fragen gestellt, die ich vergessen hätte, obwohl ich sie aufgeschrieben hatte, weil man in dem Moment einfach in einen Tunnel gerät. Und sie hat das dann für mich beendet und alles geklärt, die Zettel mitgenommen, hat mich dann nach Hause gefahren, dann sind wir alles nochmal durchgegangen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das jetzt.
Also ich merke in unserem Gespräch, dass es dich emotional noch sehr stark anfasst.
Ja, das hätte ich tatsächlich jetzt vor der Aufnahme so auch nicht gedacht, weil die OP jetzt fast 2 Jahre her ist. Aber es kommt eben immer wieder hoch. Und das ist halt ein Thema, was einen jeden Tag beschäftigt.
Da möchte ich nochmal zurückkommen auf die Formalien. Also das ist jetzt der eine emotionale Teil, aber der andere Teil mit den ganzen Unterlagen, einem Arzt, noch ein Arzt und noch ein Arzt, das ist ja nun auch nicht so ganz einfach. Du hast erwähnt, dass die Kasse das zahlt, aber für was, welche OPs gibt es denn?
Wenn man es geschafft hat, dass die Krankenkassen das bezahlen, wenn man alles zusammengesucht hat, beim ersten Mal wohlgemerkt, die können nämlich auch einfach alles ablehnen, dann muss man in Widerspruch gehen und wieder warten und dann kommt ein zweiter Gutachter und wenn man Glück hat, wird es dann genehmigt. Wenn das Schreiben dann kommt von der Krankenkasse, Dann geht man wieder zu seinem Chirurgen des Vertrauens und bespricht die verschiedenen OP-Möglichkeiten. Eines der ganz alten Verfahren ist zum Beispiel das Magenband. Das wird heutzutage kaum noch gemacht. Da wird ein Band, also wirklich sprichwörtlich ein Band, um den Magen geschlungen und ein Teil des Magens wird dann eben verkleinert. Später kann dieses Band aber auch wieder entfernt werden, was dann aber wieder häufig auch zur Zunahme eben führt und deswegen wird das heutzutage nicht mehr so oft gemacht. Eines der neueren Modelle ist der Magenbypass und da wird der Magen verkleinert und ein Teil vom Darm wird abgeschnitten und verkürzt und dann wird dieser kleine Magen direkt an den Darm angeschlossen. Und der Restmagen, also der große Teil des leeren Magens, verbleibt in dem Fall sogar im Körper.
Könnte man das auch wieder zurückbauen?
Nein, der schwimmt dann quasi darum, weil es der einzige Begriff ist, wie man das nennen könnte. Mhm. Und man kann den dann nicht wieder annähen, weil der nicht mehr funktionstüchtig ist.
Okay.
Die Vorstellung, dass mir so ein Stück Magen im Körper rumschwimmt, hat mir allerdings gar nicht gefallen. Also habe ich mich letzten Endes dann für den Schlauchmagen entschieden. Dabei bleibt der Darm ganz und wird nicht mitoperiert. Nur der Magen wird verkleinert, so auf ein Fassungsvermögen von 50 bis 100 Milliliter. Das ist ungefähr so eine kleine Banane. Und die Form hat der Magen danach auch, deswegen spricht man da von einem Schlauchmagen. Und der Restmagen wird dann operativ entfernt und verbleibt eben nicht im Körper.
Das klingt für mich jetzt sehr wenig, aber wie groß ist denn eigentlich so ein normaler Magen beziehungsweise vielleicht ein überdehnter Magen?
So ein normaler Magen von einem Erwachsenen kann zwischen 2 und 3 Litern fassen. Und solche überdehnten Mägen, weil man über die Jahre immer wieder zu viel gegessen hat, die liegen dann auch mal gut bei 3 Litern. Das heißt, da wird wirklich viel Magen entfernt.
Und wie kann ich mir jetzt so eine OP vorstellen? Wie läuft das ab?
Also so eine Schlauchmagen-OP, wie ich sie nun hatte, wird in der Regel minimalinvasiv durchgeführt. Das bedeutet, man schneidet nicht den kompletten Bauch auf und operiert dann, sondern geht mit 4 bis 5 kleinen Schnitten und den Instrumenten, die man braucht, eben in die Bauchhöhle. Die wird dann mit Luft aufgeblasen, damit die Chirurgen auch sehen, was sie tun. Dann hat ein Stäbchen die Lampe. Und dann gibt es die Skalpelle, die da dran sind und die Schere und eben auch Klammern. Das heißt, der wird am Ende wieder zusammengeklammert, also der kleine Magen. Genau. Kurz vor Ende der OP wird noch ein Dichtungstest durchgeführt. Da sieht man dann, wenn man operiert wurde, ein paar Tage lang aus wie ein Schlumpf. Denn da wird einem blaue Flüssigkeit in den Mund geschüttet. Und manchmal, wenn man eben dann husten muss in der Narkose davon, dann hat man danach tagelang blaue Ohren, einen blauen Nacken und einen blauen Hals.
War das bei dir so?
Ja, es sah wundervoll aus. Und es geht auch nicht weg. Nicht mit Aceton, nicht mit Seife. Man ist dann ein paar Tage blau.
Und wenn man dann operiert ist und dann wieder normal essen kann, wenn das alles abgeklungen ist und so weiter, isst man dann wie vorher nur einfach ein bisschen weniger?
Theoretisch wäre das wohl möglich, wobei einem bestimmt die erste Zeit furchtbar schlecht wäre, wenn man das so machen würde. Dafür hat man ja vorher die Ernährungstherapie, damit man das eben nicht tut, sondern man lernt, dass man eben das neu lernen muss, das Essen. Das heißt, man fängt an mit einer Phase, wo man gar nicht isst, sondern nur Flüssigkeit zu sich nimmt. Mhm. Die geht dann langsam über in so eine Breiphase. Nach dieser Breiphase eben langsam wieder an die normale Kost rangeführt. Das heißt, man darf irgendwann auch wieder kauen, muss aber sehr gut kauen und sich eben auch Zeit nehmen für die Mahlzeiten. Das heißt, man setzt sich nicht hin und isst oder isst mal eben schnell vorm Fernseher oder im Auto, sondern man setzt sich hin, nimmt sich bewusst Zeit, kaut gründlich, weil man gar nicht weiß, wie viel reinpasst. Und wenn man eine Gabel zu viel ist, kann einem schon schlecht werden.
Das ist ja nicht so schön.
Man gewöhnt sich dran. Die ersten Tage ist es sowieso alles schwierig, weil man noch Schmerzen hat und man ist mehr auf die Schmerzen fokussiert als auf das Essen tatsächlich, weil nach so einer Operation auch das Hungergefühl mit weg ist. Dieses Hormon, was der Körper produziert, um Hunger zu haben, sitzt im Magen und das ist automatisch mit weggeschnitten nach der OP. Das heißt, wenn man sich die erste Zeit wirklich daran erinnern, so war es bei mir, alle 4 bis 5 Stunden so ein bisschen was zu sich zu nehmen, weil der Körper ja laufen muss mit irgendwas.
Kommt das dann wieder? Gibt es dieses Signal?
Ja.
Ich bin satt? Oder bleibt es weg?
Irgendwann, angeblich, bei mir war das noch nicht so, merkt der Körper, dass dieses Hormon fehlt und fängt dann an, klangheimlich, das im Dünndarm zu produzieren. Das heißt, das Hungergefühl soll irgendwann wiederkommen. Mir fehlt es nicht. Also es kann auch bei mir ruhig noch eine Weile wegbleiben, weil man eben auch mal vergisst zu essen. Mhm. Beziehungsweise, wenn man keine Zeit hat zu essen, soll man ja auch nicht nebenbei was essen, so wie früher, sondern sich die Zeit nehmen. Und wenn man dann mal 6, 7 Stunden nichts isst, hat man eben kein Hungergefühl, was einem dann unterbewusst vielleicht Stress bereitet oder einen in so eine Situation bringt, in der man vielleicht vor der OP war, dass man das Gefühl hatte, man müsste jetzt essen. Das nimmt einem da viel Stress raus. Tatsächlich spielt aber dann am Ende, wenn man wieder in Anführungszeichen normal essen kann, nicht nur das Essen eine Rolle und dieses in Ruhe essen, sondern auch das Trinken. Sprich, bei meiner OP war es so, dass die Empfehlung lautete, eine halbe Stunde vor und nach dem Essen nicht zu trinken. Das hat zum einen den Hintergrund, dass der Magen, wenn man vor dem Essen ein Glas Wasser trinkt, eben schon vorgefüllt ist und man weniger isst. Und wenn man gegessen hat und direkt danach was trinkt oder viel trinkt, das manchmal eben auch durchgespült werden kann. Normale Menschen haben das Problem nicht, weil ihr Magen eben groß genug ist, dass man zum Essen auch trinken kann. Aber es wird grundsätzlich empfohlen, egal ob man jetzt operiert ist oder nicht, vor dem Essen ruhig ein Glas Wasser zu trinken, weil man dann automatisch weniger isst.
Mhm, das stimmt, das habe ich auch schon gehört. Eine OP ist eine OP, also ein gravierender Eingriff. Das ist mit Risiko behaftet und der Weg dahin und auch danach war mit Sicherheit eine schwere Zeit. Würdest du das trotzdem nochmal auf dich nehmen?
Jederzeit. Ich würde direkt wieder in die Klinik gehen zum Beratungsgespräch, mich da hinsetzen und mir meine Möglichkeiten aufzeigen lassen, weil ich es nicht bereue. Mir geht es damit ziemlich gut. Es ist jetzt, wie gesagt, fast 2 Jahre her. Und ich habe jetzt in den 1,5 Jahren nach der OP, bis ich zu meinem so gesehen Normalgewicht gekommen bin, habe ich jetzt 67 Kilo abgenommen. Das ist quasi einmal noch ein erwachsener Mensch, den man da gut und gerne hinstellen könnte. Und ich würde es einfach immer wieder machen. Den würde ich nicht wieder mit mir rumschleppen wollen. Weil es auch ein ganz neues Lebensgefühl für mich so ist.
Ja.
Und ich kann es jedem nur empfehlen, sich das wenigstens anzuhören oder sich das ein bisschen anzulesen.
Es muss nicht immer gleich eine OP sein. Es gibt ja auch die anderen Wege. Du hattest von Ernährungsumstellung und Sport erwähnt. Das hat zwar bei dir die Entscheidung trotzdem gebracht, eine OP zu machen. Aber es gibt natürlich auch andere, die vielleicht dann die Möglichkeit haben, über diesen Weg erfolgreich zu sein.
Mir wurde auch berichtet, dass sich einige nach diesem halben Jahr gar nicht für diese OP entschieden haben, sondern es so geschafft haben, weil sie vom Kopf her und von der Einstellung oder von dieser Lebensumstellung eben wieder auf einen gesunden Weg gekommen sind und wieder eine gute Beziehung zum Essen hatten und eben ohne OP klargekommen sind.
Das ist dann die individuelle Entscheidung von jedem Einzelnen. Du hast vorhin gesagt, dass du vor 2 Jahren damit angefangen hast mit dem Prozess. Wir kennen jetzt deine Geschichte, die Länge, was alles dazugehört. Wie geht's dir jetzt und bist du jetzt am Ende sozusagen? Bist du fertig?
Tatsächlich ist man nie so richtig damit fertig. Egal, wie viel ich jetzt noch abnehmen würde, was ich nicht mehr will, weil ich mit meinem Gewicht jetzt so zufrieden bin, wie es ist. Man gilt trotzdem den Rest seines Lebens als adipös. Das heißt, man hat diese Krankheit weiterhin, hat sie aber quasi im Griff bzw. behandelt bekommen, wird das aber immer irgendwo haben, ob es jetzt im Hinterkopf ist oder in Verhaltensmustern, die noch nicht ganz zurückgewichen sind. Das begleitet einen. Was einen auch begleitet, nicht in jedem Fall, aber oft, ist, dass der Körper mit so einer Abnahme nicht immer unbedingt so umgeht, wie man sich das so vorstellt. Das heißt, man hat keinen Supermodel-Körper, nur weil man jetzt viel abgenommen hat. Weil der Körper diese Haut, die man überdehnt hat über die Jahre, nicht einfach verpuffen lassen kann. Das heißt, die ist da und die hängt. Und bei mir ist es jetzt so, dass mich das stört, dass mich das gesundheitlich auch einschränkt und dass ich jetzt, übernächste Woche, meine erste OP habe, um die hängende Bauchhaut entfernen zu lassen von einem rekonstruktiven Chirurgen.
Ja, vielen Dank, Charlotte. Vielen Dank für die Informationen, über das Übergewicht und Adipositas, aber vor allem auch dafür, dass du persönlich, deine persönliche Erfahrung uns mitgeteilt hast, uns teilhaben lassen hast. Und ich hoffe, dass viele da irgendwo auch was draus ziehen können, sich helfen lassen können. Danke dafür.
Sehr gerne.
Zum Abschluss sagen wir gerne, dass Sie, liebe Hörer, gesund bleiben sollen. Dazu gehört auch, dass wir in der Lage sind zu erkennen, ob wir auch wirklich gesund sind. Das gilt für Übergewicht wie für zahlreiche andere Krankheiten, mit denen wir erst einmal ganz gut leben können. Darum möchte ich heute mit abschließenden Worten sagen, bitte achten Sie auf sich und Ihre Gesundheit, damit es Ihnen gut geht.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hören Sie gerne bei unserer nächsten Folge wieder rein.
Bleiben Sie gesund.
Ihre Apotheke bringt's.